12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Protest in Athen, Applaus in Brüssel. Das sind die Reaktionen auf die Vertrauensabstimmung im griechischen Parlament. Eine Schweiz ohne Öl, ohne Gas, ohne Atom sowieso. Die kühne Energievision für 2050 von 25 Schweizer Städten. Zweite Nacht der Gewalt auf Belfasts Straßen. In Nordirland reißen zwischen Protestanten und Katholiken alte Wunden auf. Und exportieren aus der Schweiz, produzieren in der Schweiz. Beides wird immer schwieriger. Die Swatch Group macht's trotzdem. Wie? Fragen wir den Chef persönlich, Nick Hayek, um 1 im Tagesgespräch. Rendezvous am Mittwoch mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Was sind die wichtigsten Nachrichten zur Stunde? Thomas Fuchs mit dem Überblick.
In Griechenland halten die Proteste gegen die Sparpläne der Regierung und die geplante Privatisierung von Staatsbetrieben an. So besetzen am Morgen Streikende vorübergehend das Ministerium für Energie. Sie wehren sich gegen den vorgesehenen Teilverkauf der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft. In der Nacht sprach das Parlament der Regierung Papandreou das Vertrauen aus. EU-Kommissionspräsident Barroso begrüßte dies. Jetzt müsse das griechische Parlament aber auch noch dem Sparpaket von 28 Milliarden Euro zustimmen. Die Elektrizitätswerke der Schweizer Städte wollen ihre Kunden bis 2050 nur noch mit erneuerbaren Energien beliefern. Bis dahin könne bei der Energieversorgung sowohl auf Atomstrom als auch auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas verzichtet werden, teilte Swisspower, der Verband von 25 Stadtwerken, mit. Als Alternative setze man auf Geothermie, also auf Erdwärme. Darin liege das größte Potenzial, sind die städtischen Stromversorger überzeugt. Die 25 Stadtwerke von Swisspower versorgen in der Schweiz 1 Million Haushalte. Der Bundesrat empfiehlt National- und Ständerat, die Volksinitiative für eine starke Post abzulehnen. Das neue Postgesetz, das nächstes Jahr in Kraft tritt, erfülle die wichtigsten Ziele der Initiative. Gewerkschaften und SP wollen mit der Initiative eine weitere Liberalisierung des Postmarktes verhindern. Sie fordern ein flächendeckendes Poststellennetz und eine für alle zugängliche Grundversorgung. Die Post brauche aber unternehmerische Freiheiten, sagt der Bundesrat. Und die von der Initiative verlangte Postbank sei kein taugliches Mittel, um die Grundversorgung zu finanzieren. Der Bundesrat hat neue Regeln beschlossen, wie die Krankenkassen Reserven bilden müssen. Die Höhe der Reserven wird künftig den tatsächlichen Risiken angepasst. Bisher war lediglich die Anzahl der Versicherten maßgebend. Neu werden etwa die Finanzmarktrisiken einbezogen und auch der Umstand, dass jedes Jahr viele Versicherte ihre Krankenkasse wechseln und dadurch Kosten verursachen. Der nordirische Ministerpräsident Robinson hat die neuen Zusammenstöße in Belfast verurteilt. Es sei enttäuschend, dass der erfolgreiche Friedensprozess immer wieder von einigen wenigen gestört werde. In der Nacht war es in Belfast zum zweiten Mal in Folge zu schweren Straßenkämpfen zwischen Protestanten und Katholiken gekommen. Nach Angaben der nordirischen Polizei waren rund 700 Personen beteiligt. Während den Unruhen fielen auch Schüsse. Ein Fotograf wurde verletzt. In Bahrain hat ein Gericht weitere Oppositionelle zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Schiiten wurde vorgeworfen, sie hätten einen Umsturz im Golfstaat herbeiführen wollen. Weitere Aktivisten seien zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Bahrains. Bereits früher sind Oppositionelle zum Tod verurteilt worden. Vollstreckt wurden die Urteile aber nicht. Die Demokratiebewegung in Bahrain wurde vom sunnitischen Königshaus brutal niedergeschlagen, auch mit Hilfe von Truppen aus dem Nachbarland Saudi-Arabien. Im Kanton Bern müssen die Stimmzettel einer Volksabstimmung neu ausgezählt werden. Es geht um die Vorlage vom Februar über die Motorfahrzeugsteuer. Die Abstimmung war knapp ausgegangen. Den Ausschlag gaben 363 Stimmen, was nur 0,1% der abgegebenen Stimmen entspricht. Die jungen Grünen hatten darauf Beschwerde eingereicht und haben jetzt vom Verwaltungsgericht Recht bekommen. Das Resultat sei so knapp ausgefallen, dass Fehler beim Auszählen nicht ausgeschlossen werden könnten. Bei der Abstimmung hatte das Berner Stimmvolk beschlossen, die Motorfahrzeugsteuer um ein Drittel zu senken. Das Bezirksgericht Arbon im Kanton Thurgau hat einen Wirt verurteilt, der mit der Gründung eines Vereins das Rauchverbot umgangen hatte. Der Wirt hatte argumentiert, seine Bar sei ein nicht öffentliches Vereinslokal, weshalb er nicht gegen das Gesetz zum Schutz vor dem Passivrauchen verstoße. Die Richter ihrerseits kamen zum Schluss, ein Restaurant, das als Verein geführt wäre, habe denselben Zweck wie ein normales Restaurant. Der Wirt muss eine Buße von 300 Franken bezahlen.
Schweizer Radieres mit den Mittagsinformationen, 12.36 Uhr. 25 Schweizer Städte wollen nur noch grüne Energie. Wie soll das gehen? Dazu gleich mehr hier im Rendezvous. Vorher noch natürlich Griechenland. Was sagt man in Brüssel? Was machen die Finanzmärkte? Außerdem das Déjà-vu in Nordirland. Warum bekämpfen sich Protestanten und Katholiken plötzlich wieder? Der Fall von Slowenien. Warum der Balkan-Musterknabe keiner mehr ist? Dann die Zürcher Langstraße in den 90ern.
Illegale Prostitution, ein großer Drogenumschlagplatz, verheerende Auswirkungen auf das ganze Quartier. In den Wohnungen haben Menschen gewohnt, die nicht dort gewohnt haben, sondern die Räumlichkeiten benutzt haben zum Gift konsumieren und so weiter.
Heute ist alles anders, sagt Mr. Langstraße Rolf Fierli in unserer Reportage über 10 Jahre erfolgreiche Quartierarbeit. Und nicht vergessen um eins, SWAT-Chef Nick Hayek im Tagesgespräch. Zuerst aber nochmals zu Thomas Fuchs.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.124 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 21,07 gehandelt, der Dollar zu 84,27 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag und Abend ziehen vielerorts Gewitter auf. Diese sind stellenweise begleitet von Hagel und vor allem von Sturmböen. Zuvor ist es schwülwarm mit 24 bis 28 Grad. Morgen Donnerstag ist es in Juranähe nur noch selten nass mit sonnigen Abschnitten. Sonst bleibt es wechselhaft mit Regen und Gewittern. Im Norden werden 19 und im Süden 24 Grad erreicht. Am Freitag gibt es im Norden ein Gemisch aus Sonnewolken und einzelnen Regengüssen bei 20 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn die Sonne bei 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Westschweiz auf der A1 in Richtung Lausanne-Genf. Circa 2 Kilometer Stau wegen Unterhaltsarbeiten zwischen Cossonay und der Verzweigung Villars-Sainte-Croix. Und auf der Nord-Süd-Achse rund 2 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal in Airolo in Richtung Norden.
Es sei eine historische Pflicht, den Staatsbankrott abzuwenden. Griechenlands Premier Papandreou musste deutliche Worte wählen in der Nacht auf heute, um die Vertrauensfrage zu überstehen. Die schwierigste Prüfung für Papandreou kommt aber erst. Er muss das neue Spar- und Privatisierungsprogramm durchs Parlament bringen, gegen den Widerstand der Opposition, der eigenen Partei und gegen den Widerstand des Volkes. Andreas Hein von der ARD berichtet aus Athen.
Es klingt wie ausgelassener Jubel, aber das täuscht. Ministerpräsident Georgos Papandreou hat zwar die Mehrheit der Abgeordneten auf seine Seite ziehen können, bei den Demonstranten hat er aber noch keinen Punkt gewinnen können. Nach wie vor singen die Demonstranten in der Nähe des Parlaments: Georgos, du Verräter, du nennst dich Sozialist und drückst uns dann dieses neoliberale Sparprogramm auf. Vertrauen klingt anders. In der Regierung drängt sich jetzt der frisch gewählte Finanzminister Evangelos Venizelos in die erste Reihe mit staatsmännischen Mutmachersprüchen.
Wir sind nicht das schwarze Schaf Europas. Wir sind eine stolze Nation und wir gehen durch schwierige Zeiten. Aber wir Griechen haben in unserer Geschichte schon viel schwierigere Zeiten durchgestanden. Wir werden beweisen, dass unsere Generation diesen Krieg gewinnen wird.
Venizelos ist der Mann, der diesen Krieg führen muss. Als Finanzminister hackt er die Eckdaten des Sparplans aus. Ohne diesen gibt es kein neues Geld aus dem Rettungsfonds. 78 Milliarden Euro muss Griechenland im eigenen Land sparen. Ein ganzer Packen an Gesetzesänderungen muss innerhalb kürzester Zeit beschlossen werden. Das wohl wichtigste Gesetz der vergangenen Jahre. Und dann nur ein paar Tage Zeit, um die Einzelheiten durchzuarbeiten. Abgeordnete wehren sich dagegen, über die Katze im Sack abstimmen zu müssen. Evangelos Antonaros von der konservativen Oppositionspartei stinkt das.
Ich bin der Meinung, dass wir in der Opposition Herrn Papandreou und seine Regierung wachrütteln sollten, damit Herr Papandreou und seine Regierung auch merkt, dass er die Maßnahmen, die er hier im Land anwendet, ändern muss. Dass das Land Wachstumsimpulse braucht und nicht ständig die kleinen Leute zur Kasse gebeten werden.
Die Kfz-Steuer soll angehoben werden, Staatsbesitz wie Häfen oder Flughäfen sollen verkauft, Kritiker sagen, verscherbelt werden. Und überall die gleiche Angst davor, weniger zu verdienen oder den Job zu verlieren. Wie auch beim mehrheitlich staatlichen Stromkonzern DEI, der verkauft werden soll. Aus Angst davor streiken deren Mitarbeiter schon seit Montag und lösen dadurch immer wieder kleinere Stromausfälle aus. Wir streiken so lange weiter, sagt ein Gewerkschaftssprecher, bis die Regierung sagt, dass sie unseren Konzern nicht verkaufen. Jeder, der in diesen Tagen und heute in Athen demonstriert, hat seine persönlichen Gründe. Konstantin, der Deutsch spricht, versucht es auf einen Nenner zu bringen.
Gerechtigkeit und Demokratie, das ist eigentlich, was uns fehlt.
Ministerpräsident Yorgos Papandreou hat jetzt eine Woche Zeit, dieses Gefühl der Gerechtigkeit glaubhaft zu vermitteln und vor allem eine Mehrheit für sein Sparpaket zu gewinnen. Am Nachmittag trifft sich die Ministerrunde, um Einzelheiten endgültig festzulegen. Wenn er damit durchkommt, ist Griechenland zumindest für die nächsten Monate finanziell gerettet. Bis zu dem Tag, an dem wieder das Geld fehlt.
Andreas Hein in Athen. Dass Papandreou mit der Vertrauensabstimmung die erste Hürde geschafft hat, das erleichtert die EU. Für den Moment wenigstens, sagt unser Korrespondent Urs Bruderer in Brüssel.
Von einer guten Nachricht für Griechenland und die ganze EU sprach EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso gestern in einer schriftlichen Stellungnahme kurz nach Mitternacht, also wenige Minuten nach der Abstimmung in Athen. Erleichterung ja, Entspannung nein. In einer sehr schwierigen Situation, so Barroso, sei damit ein Element der Unsicherheit beseitigt worden. Nun müsse die sozialdemokratische Regierung Papandreou all ihre Kräfte dafür einsetzen, dass das Parlament nächste Woche auch noch die Sparmaßnahmen, Reformen und Privatisierungen bewillige, die die Regierung mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds vereinbart habe. Sorgen macht man sich in Brüssel wegen der Haltung der konservativen griechischen Opposition. Griechenland durchlebe einen kritischen, außerordentlichen Moment, sagte Barroso schon gestern Nachmittag.
Et dans un moment exceptionnel, il faut un courage exceptionnel. De tous. Et la responsabilité en démocratie n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement.
Und in einem außerordentlichen Moment müssten alle außerordentlichen Mut aufbringen. Auch die Opposition trage in einer Demokratie Verantwortung. Wer in Griechenland glaube, man könne das Sparreform- und Privatisierungsprogramm mit EU und Internationalem Währungsfonds neu verhandeln, der täusche sich. Es gäbe keine Alternative zu diesem Programm.
L'Union européenne et le Fonds monétaire international n'appuieront pas un autre programme. Que chacun assume ses responsabilités.
Swiss Power, das ist der Verbund von 25 städtischen Elektrizitätswerken. Diese Stadtwerke wollen mit der Energiewende deutlich weitergehen, als das der Bundesrat und der Nationalrat wollen. Und zwar so: Bis 2050 soll alle Energie, die in der Schweiz verbraucht wird, alle Energie, also nicht nur der Strom, sondern auch die Energie, die dann zumal unsere Autos antreibt zum Beispiel, aus erneuerbaren Quellen kommen. Nur die Unbekannten sind sehr groß. Inlandredaktorin Caroline Arm.
Die kleinen Energieversorger wittern Morgenluft. Swiss Power sind heute 25 Stadtwerke. Es sollen 50 werden, sagt Verwaltungsratspräsident Hans-Kaspar Scherer.
Die Zeit arbeitet er auch für die Kleinen. Lange Zeit war die Stromversorgung ein Geschäft der ganz Großen. Und mehr sieht man, dass es eben auch Beiträge der Kleinen braucht.
Und die Kleinen wollen eine ganz große Energiewende.
Und das bedeutet nicht nur den Wegfall der Atomenergie, sondern bedeutet eben auch im Bereich der Mobilität oder im Bereich der fossilen Heizungen erneuerbare Energien einzusetzen.
Und auch sparen. Mit relativ einfachen Mitteln geht das bei der Straßenbeleuchtung. Fast überall laufen im Moment Pilotprojekte mit LED-Beleuchtungen und
in vielen Städten wird jetzt diskutiert, genügt das alleine, wenn wir auf LED-Technologien gehen oder wollen wir allenfalls eine Nachtabsenkung machen oder die Betriebsdauer der Lampen reduzieren, allenfalls eben auch abhängig vom Quartier, abhängig von der Frequenz in den Straßen. Und ich denke, das bringt noch wesentlich mehr Potenzial.
Doch die Terawattstunde, die höchstens damit gespart werden kann, reicht nirgends hin. Wichtiger ist die Stromproduktion. Deshalb gründet Swiss Power eine Beteiligungsfirma, damit die kleinen Stadtwerke sich via Swiss Power bei den großen Sonnen- und Windkraftwerken beteiligen können, vor allem auch im Ausland.
Also ich sehe dort ein wichtiges Potenzial. Ich denke, es wird einfacher sein, Strom vom Ausland in die Schweiz zu bringen, wenn wir argumentieren können, wir haben da auch mit investiert.
Doch auch das reicht nicht. Vor allem auch Wärme müsse die Schweiz viel mehr selber produzieren und nicht dazu Öl verbrennen. Dazu setzt Swiss Power vor allem auf die Geothermie.
Ich denke, Geothermie hat in der Schweiz bezüglich erneuerbare Energie das größte Potenzial, größer als Wind und Photovoltaik.
Geothermie, um mit Bohrungen heißes Wasser anzuzapfen und vor allem Wärme zu gewinnen. Und um noch tiefer in der Erde heißes Gestein zu nutzen, um Strom zu produzieren. 20 bis 30 Geothermiewerke bräuchte es, um wirklich ans Ziel zu kommen. Doch dazu muss einerseits nun geforscht werden. Da fordert Swiss Power mehr Geld vom Bund und es braucht auch für den Betrieb vor allem Geld. Milliarden. Und da zählt Swiss Power wieder auf die Großen, auf die Stromkonzerne.
Ich denke, das wird ein Miteinander sein müssen. Die Großen werden da sicher gebraucht, auch von der Finanzierung her, vom Know-how her.
Doch der Beweis, dass Geothermie in der Schweiz funktioniert, muss noch erbracht werden. In Basel hat die Geothermie zu Erdbeben geführt und in Zürich wurde nicht genügend Wasser gefunden. Im Moment läuft ein drittes Projekt in St. Gallen. Die Geothermie funktionsfähig zu machen, ist eine große Herausforderung. Noch grösser und visionärer ist die Herausforderung, den Straßenverkehr mit erneuerbarer Energie zu betreiben, sagt auch Swiss Power.
Es sind Bilder, die man glaubte, sie gehören der Vergangenheit an. Junge, zum Teil vermummte Menschen gehen in den Straßen von Belfast aufeinander los. Die Polizei geht dazwischen. Es gibt Verletzte. Die zweite aufeinanderfolgende Nacht ist es wieder zu solchen Auseinandersetzungen gekommen. Das habe es seit 10 Jahren so nicht gegeben, sagen nordirische Politiker. Der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten schien seit dem Friedensschluss und der gemeinsamen, gemischt konfessionellen Regierung der britischen Provinz der Vergangenheit anzugehören. Zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent für die britischen Inseln, Martin Aliot. Martin Aliot, warum flammen denn jetzt diese Konflikte wieder auf und warum gerade jetzt?
Es handelt sich nach Ansicht der Polizei und von Augenzeugen um eine geplante Attacke von Mitgliedern einer protestantischen Untergrundorganisation, die Ulster Volunteer Force, die auf eine katholische Wohnenklave in Ostbelfast, den sogenannten Short Strand, bewaffnet losging.
Und warum kam es zu diesen Ausschreitungen gerade dort in diesem Quartier von Belfast?
Es handelt sich um einen notorischen Reibungspunkt seit mittlerweile über 90 Jahren, weil eben eine kleine katholische Minderheit in einem überwältigend protestantischen Wohnbereich lebt und deshalb sich als Opfer für eine derartige Organisation, die im Trüben fischen will, geradezu anbietet.
Hat sich denn seit dem Friedensschluss, seit Katholiken und Protestanten offiziell das Kriegsbeil begraben haben in Nordirland und zusammen regieren, in der Gesellschaft etwas geändert? Wurden da Gräben zugeschüttet?
Viel zu wenig und nicht an Orten wie diesem in Ostbelfast, wo die Mauern, die Katholiken von Protestanten trennen, auf Wunsch der Anwohner beider Seiten, in den letzten 10, 15 Jahren gewachsen sind, höher geworden sind, länger geworden sind und nicht etwa abgerissen wurden. Und in dem Sinne hat der Friedensprozess es nie geschafft, bis an die Basis durchzusickern. Die Versöhnung sucht man da vergeblich, sondern die Betroffenen haben mehr oder weniger murrend beschlossen, die Existenz der anderen zu ignorieren.
Informationen von Martin Aliot. Slowenien ist tief gefallen vom Musterland zum Krisenfall. Dabei hatte doch alles so gut begonnen. Die kleine Teilrepublik Jugoslawiens erklärte vor 20 Jahren die Unabhängigkeit, leitete den Systemwechsel vom Sozialismus zur Marktwirtschaft ein und wurde bereits 2004 dann in die Europäische Union aufgenommen. Jetzt ist der Lack ab. Das kleine Land mit seinen 2 Millionen Einwohnern steckt tief in der Krise, politisch und wirtschaftlich. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Von der Wirtschaftskrise am meisten betroffen ist die Bauwirtschaft Sloweniens. In der Hauptstadt Ljubljana wird kaum mehr gebaut. Eine Ausnahme ist die Großbaustelle Sitola, ein Wohn- und Geschäftszentrum, das nächstes Jahr fertiggestellt sein soll. Das Bauvolumen beträgt 90 Millionen Euro. Dieses Projekt ist finanziell zwar gesichert, trotzdem ist Firmendirektor Radoš Lipanje in tiefer Sorge. Wenn die Banken der Bauwirtschaft nicht mit einem Zinsaufschub entgegenkämen, würden bis Ende Jahr nur ganz wenige Baufirmen überleben. Direktor Lipanje ist verantwortlich für 400 Angestellte. Er wünscht sich ein 2-jähriges Bankenmoratorium, während dem die Zinszahlungen ausgesetzt würden. Die Situation ist brutal in Slowenien. 3 Baufirmen sind bereits im Konkursverfahren, darunter der Bauriese SCT. Sollte dieser Konzern pleite gehen, würden 10.000 bis 15.000 Menschen arbeitslos, befürchtet die Konkursverwalterin. Mit staatlichen Bauaufträgen konnten die Baufirmen auch nicht rechnen. Denn mit dem Sparprogramm der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Borut Pachor wurden alle Infrastrukturprojekte auf die lange Bank geschoben. Es räche sich nun, dass Slowenien den Systemwechsel in die Marktwirtschaft nicht zu Ende vollzogen habe, sagt der ehemalige Wirtschaftsminister Matej Lachovnik. Zu groß seien die Altlasten aus dem sozialistischen Jugoslawien. Beispielsweise habe kein anderes EU-Mitglied noch so viele Staatsfirmen wie Slowenien. Die Hälfte der 30 größten Firmen würden direkt oder indirekt durch den Staat kontrolliert.
This is not okay. This is potential danger.
Das sei falsch und fördere die Korruption. Denn Geschäftsleute und Politiker würden die gegenseitige Nähe suchen, um schnelle Geschäfte zu machen. Oft zum Nachteil der Betriebe, meint Lachovnik. Der erst 38-jährige Professor der Ökonomie war bis vor einem Jahr Wirtschaftsminister. Er sei zurückgetreten, weil er von der Regierung zu wenig unterstützt worden sei im Kampf gegen die Folgen der globalen Wirtschaftskrise in Slowenien. In Ljubljana meinen viele jedoch, der Rücktritt des jungen Wirtschaftsexperten sei ein kluger Schachzug gewesen. Er habe das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen. Lachovnik habe erkannt, dass die Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Borut Pachor am Ende sei. Nur noch rund 15% der Bevölkerung vertrauen heute dieser Koalitionsregierung und sie hat die Mehrheit im Parlament verloren. Vorgezogene Wahlen noch dieses Jahr seien der einzige Weg aus dem Stillstand, meint Lachovnik. Der umgängliche und oft witzige Wirtschaftsprofessor ist parteilos und für viele junge Linke ein Hoffnungsträger. Sie hoffen, die jetzige Krise könnte die neue und vom Jugosozialismus unbelastete Generation an die Macht bringen. Diese Auseinandersetzung sei in vollem Gange, bestätigt Matej Lachovnik.
This clash is ongoing, definitely. We are in the middle of this so-called battle between old politicians and new politicians.
Wunder sind jedoch keine zu erwarten. Ein Generationenwechsel allein schafft noch keine Arbeitsplätze.
Rendezvous ist 5:05. Dreck, Drogen, Dirnen. Das war das Zürcher Langstraßenquartier in den 90er Jahren. Täglich prügelten sich Banden, auf den Schulhausplätzen lagen Spritzen herum, Familien zogen weg. 2001 reagierte die Stadt Zürich mit dem Projekt Langstraße Plus. Das hieß hohe Polizeipräsenz verbunden mit sozialen und baulichen Maßnahmen. Und die haben den Sündenpfuhl unterdessen in ein attraktives Ausgehviertel verwandelt. Jetzt wird das Projekt Langstraße Plus beendet, der Projektleiter Rolf Fierli pensioniert. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann hat den Mr. Langstraße getroffen auf der Langstraße.
Ruhig ist es nie an der Langstraße. Fast rund um die Uhr sind die Bars und Restaurants, aber auch die Kleider-, Lebensmittel- und Sexartikelgeschäfte geöffnet. Passanten, Velos, Autos, Busse sorgen für konstanten Lärm. Erst auf den zweiten Blick wird klar, was sich hier alles verändert hat in den letzten Jahren. Rolf Fierli, ein mittelgroßer, grauhaariger Mann mit festem, freundlichem Blick, der Leiter des Projekts Langstraße Plus, zeigt auf ein Haus, das seit kurzem ein Hotel für Rucksacktouristen ist.
Es war illegale Prostitution, vor allem Drogenhandel, vor allem in einer Art Nachtlokal, eigentlich ein großer Drogenumschlagplatz. Verheerende Auswirkungen auf das ganze Quartier. In den Wohnungen haben Menschen gewohnt, die nicht dort gewohnt haben, sondern die Räumlichkeiten benutzt haben zum Gift konsumieren, zum Gift kaufen und so weiter.
Ähnliche Häuser gab es viele in der Langstraße in den 1990er Jahren. Rolf Fierli zeigt in einen der vielen Hinterhöfe des Quartiers. Hier setzten sich Süchtige in Hauseingängen ihren Schuss, andere prostituierten sich im Gebüsch, Banden lieferten sich Schlägereien. Die Polizei schritt zwar ein, doch kaum war sie weg, kehrten Freier und Dealer zurück. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Mit dem Projekt Langstraße Plus habe die Stadt dieses Spiel zu ihren Gunsten wenden können, das Gebiet zurückerobert, erklärt Rolf Fierli. Das Prinzip sei eigentlich ganz einfach.
Zuerst muss man wirklich ein Zeichen setzen, das heißt große Präsenz. Und dann ist es viel, viel wichtiger, nicht mit vielen Leuten zu kommen, sondern ununterbrochen zu schauen. Und dann geht es eigentlich sehr, sehr schnell. Dann merken auch die Dealer, das merken auch die Süchtigen, dass dieser Platz den Bewohnern gehört und nicht ihnen. Und dann ist das Problem gelöst.
Rolf Fierli selbst ist in dem Quartier groß geworden. Und hier war er in den letzten Jahren dauerpräsent.
Hi. Entschuldigung.
Keine 5 Meter kann der Mr. Langstraße heute gehen, ohne angesprochen zu werden von Passanten, Ladenbesitzern oder Barbetreibern. Rolf Fierli kennt aber auch diejenigen, denen die Häuser hier gehören.
Weit über 50% der Liegenschaften im Quartier sind vor 1919 gebaut worden und es wurde nie renoviert. Und das ist ganz einfach, wenn du mit nicht renovierten Liegenschaften das doppelte, dreifache verdienen kannst, im Milieu, bei Randständigen und so weiter, dann machst du das so. Also man verdient, ohne irgendetwas ausgeben zu müssen. Und das ist die reinste Ausbeutung.
Fierli hat Druck aufgesetzt, Liegenschaften regelmäßig kontrollieren lassen. Einige hat die Stadt gekauft, viele Besitzer seien aber von sich aus bereit gewesen, nach neuen, weniger problematischen Mietern zu suchen. Heute ziehen wieder mehr Leute ins Quartier. Eltern haben keine Angst mehr, dass ihre Kinder als Drogenkuriere missbraucht werden. Und die Mieten steigen wieder. Den Vorwurf, die Stadt habe es mit der Aufwertung des Quartiers sogar übertrieben, lässt Rolf Fierli aber nicht gelten.
Ein Viertel des Quartiers hat die Bewohnerinnen verloren in den 90er Jahren. Als Folge Drogen, Prostitution und Milieuliegenschaftenkäufe. Teilweise stimmt die Preissteigerung, andererseits war das früher viel, viel schlimmer als heute.
Im Begriff des Wandels im Langstraßenquartier ist die Bäckeranlage. Noch vor 10 Jahren getrauten sich nur Randständige und Drogensüchtige in den Park. Heute vergnügen sich Erwachsene und Kinder in Sandhaufen, Planschbrunnen und Restaurants. Ganz stabil sei die Situation aber noch nicht.
Wenn wir nicht auch in Zukunft genau hinschauen, etablieren sich wieder Szenen, wie das war in den 90er Jahren und Anfangs 2000.
Immerhin, dank Langstraße Plus sind die Bäckeranlage und das ganze Quartier heute so attraktiv, dass immer mehr Leute ihren Ausgang hier verbringen wollen. Die Anwohner leiden erneut unter Lärm und Abfall. Rolf Fierli, der privat vor kurzem in ein ruhigeres Quartier umgezogen ist, zeigt sich besorgt.
Wenn die Barbesucher sich nicht daran gewöhnen, leiser zu sein, normaler zu sprechen, weniger besoffen vor dem Lokal sind, dann kann es so kommen wie in anderen Städten, wie zum Beispiel in Basel oder in Chur, wo wieder Gesetze eingeführt wurden, die eigentlich die Freiheit einschränken. Und ich hoffe doch sehr, sehr stark, dass wir in Zürich das nicht machen müssen. Rücksichtsnahme ist das Geheimnis.
Kaum sind die einen Probleme rund um die Zürcher Langstrasse also gelöst, treten neue auf. Ruhiger wird es hier in nächster Zeit wohl kaum.
Der Bericht von der Langstrasse von Zürich-Korrespondent Klaus Ammann. Und jetzt ist es Punkt 1. Wir reden ja gleich mit Swatch-Chef Nick Hayek über den Werkplatz Schweiz unter widrigen Währungsumständen. Zuerst aber nochmals Schlagzeilen. Thomas Fuchs.
In Griechenland halten die Proteste gegen die Sparpläne der Regierung und die geplante Privatisierung von Staatsbetrieben an. In der Nacht hatte das Parlament der Regierung Papandreou das Vertrauen ausgesprochen. Die Elektrizitätswerke der Schweizer Städte wollen ihre Kunden bis 2050 nur noch mit erneuerbaren Energien beliefern. Atomstrom, Öl und Gas würden vor allem durch Erdwärme ersetzt. Darin liege das größte Potenzial. Der Bundesrat empfiehlt National- und Ständerat, die Volksinitiative für eine starke Post abzulehnen. Das neue Postgesetz, das nächstes Jahr in Kraft tritt, erfülle die wichtigsten Ziele der Initiative.